Zu Gast ist heute der Regionalkrimi-Autor Martin Sowa aus Engstingen. Er wird uns aus seinem Buch Mord im Rinnental eine Szene vorlesen und eine lustige Szene aus dem Krankenhaus. Hallo Martin.
Ja, guten Morgen Janine. Freut mich unheimlich, dass ich wieder hier bei der Wüstenwelle sein kann. Ich war vor ein paar Jahren schon mal hier und ich mache das unheimlich gerne mit euch und freue mich einfach, heute Morgen mit euch hier zusammen zu sein.
Super. Also du, in deiner Freizeit bist du Worthopäde und Inklusionsengagierter.
Fangen wir doch mal mit dem Inklusionsengagierten an. Ja, ich habe in Reutlingen studiert und bin einfach von Kindheit an unheimlich sportlich. Und dann habe ich Sonderpädagogik studiert und habe gedacht, Mensch, das wäre doch was, wenn ich Menschen mit Behinderung auch so ein Sportangebot ermöglichen könnte. Und dann habe ich mir als hartnäckiger Westfale, der ich bin, habe ich mir gesagt, so, und ich möchte, dass möglichst jeder Mensch in Baden-Württemberg, egal wie schwer behindert ist oder wie leicht er behindert ist, einfach Sport treiben kann, unabhängig vom Alter. Und habe dann damals 1979 mit 4 Kindergartenkindern angefangen. Und heute haben wir in der TSG Reutlingen inklusiv eine Abteilung mit 63 Sportgruppen pro Woche und insgesamt 560 Mitglieder im Alter zwischen 3 und 85 Jahren. Und da bin ich nach wie vor Abteilungsleiter und unheimlich engagiert. So viel zu dem Inklusionsengagiert. Zu den Worthopäden, wenn ich da gleich drauf kommen kann. Ja, ich spiele unheimlich gerne Theater und habe dann bei der Volkshochschule in Reutlingen einfach mal so einen VHS-Kurs besucht, wo es einfach um Improvisationstheater geht. Und bin jetzt dann demnächst 4 Jahre dabei und es macht so einen Riesenspaß, einfach auf ein Stichwort hin loszuspielen, mit den anderen zu spielen, auf die zu hören, das umzudrehen und das Wort oder der Titel Worthopäden, das hängt einfach darum, dass wir wie Orthopäden Wörter auseinandernehmen, dann wieder komplett neu zusammenflicken und innen drin die 2 Buchstaben R und T bei Worthopäden sind groß geschrieben und stehen für Reutlingen. Ja, freitagsabends ist immer Probe, dass man einfach mal in diese Gedankengänge reinkommt und dann treten wir eigentlich auch recht regelmäßig auf, wenn nicht sowas dazwischen kommt wie jetzt gerade mit Corona. Aber da suchen wir mittlerweile auch nach Alternativen.
Online zum Beispiel?
Zum Beispiel, wäre eine Möglichkeit, ja.
Seid ihr schon dabei oder bist du online präsent?
Nee, soweit noch nicht, aber ich habe jetzt gerade am Freitag so eine Idee geboren, weil manche von unseren Mitspielern einfach auf YouTube sind. Ein anderer war am Donnerstag oder Freitag im ZDF heute, als es darum ging, diese Corona-Antikörpertest zu machen. Und ja, ich bin auch nicht ganz medienunerfahren. Da haben wir gesagt, wir könnten doch eigentlich mal so mehrere YouTube-Szenen da online stellen, mal hochfahren. Dann könnten wir wieder spielen und ja, mache gleichzeitig noch Werbung. Und das ist dann bei mir, wenn da einmal so ein Gedanke so ein bisschen kreist, dann wird das immer größer. Ja. Das ist wie mit dem Inklusionssport, da kommt man daher und sagt, man hat so eine Idee und dann lässt die mich einfach nicht mehr los.
Und bei den Krimis war das auch so? Wie bist du zum Krimi gekommen? Warum schreibst du keine Liebesromane?
Ja, wie bin ich zum Krimi gekommen? In meinem Beruf, wo es einfach um Inklusionssport ja auch ging oder geht, habe ich, glaube ich, 10 solcher Fachbücher geschrieben, 150 Fachartikel. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt reicht's eigentlich, jetzt guck mal, ob du nicht auch was anderes schreiben kannst. Und ja, dann haben wir uns mal getroffen in einer Gruppe Novel Writing Months, dass man innerhalb von einem Monat einen Krimi schreibt. Und da kommt dann das Sportliche bei mir wieder raus. Ich sage so, komm, diesen Ehrgeiz entwickelst du jetzt. Und habe dann mal versucht, da ist die erste Rohfassung, hat es nach einem Monat gestanden. Und wieso? Ja, habe gesagt, nicht nur immer, jetzt hast du genug Fachbücher geschrieben, jetzt bring mal einen um. Ja, und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, weil es, glaube ich, bei mir diesen einen Punkt, den ich recht gut habe, das ist meine Kreativität, einfach da ausleben kann. Ich bin bei anderen Dingen wirklich nicht gut. Alles, was Technik anbelangt, habe ich zwei linke Hände, aber bei mir in der Familie sagt man immer, ach, komm, mach du das, dir fällt bestimmt irgendwas ein. Und so ist es auch. Ja. Ich kann durch die Gegend laufen, sehe was und sofort entsteht bei mir im Kopf was.
Ist auf diese Weise auch dein Kommissarsduo entstanden?
Ja, der ganze Krimi ist aus dem entstanden. Das Kommissarsduo ist so entstanden, dass ich bin in Reutlingen auch noch in der Schreibgruppe, heißt SICK, Schreiben im Café. Und wir haben dann mal vor 2 Jahren so etwas gemacht, Schreiben on Tour, wo man sich dann in einen Bus setzt, hat ein Bustagesticket und kann hinfahren, wo man will. Und da bin ich dann in Reutlingen in die Burgholz-Siedlung gekommen. Ich habe gar nicht gewusst, wo die ist. Ich habe mich ins Bus gesetzt, bin bis an Ende der Haltestelle gefahren, bin ausgestiegen, habe es mir angeguckt und habe gesagt, ach Mensch, hier könnte ich eigentlich mal einen Kommissar platzieren. Hier kann der wohnen. Und dann hat da vor irgendeinem Haus eine riesen Deutschlandsau aus Pappmaché gestanden. Die war schwarz-rot-gold angemalt. Und dann habe ich gesagt, da könnte der Kommissar jetzt drauf gucken, das Haus könnte es sein. Und so entstehen dann auch so Figuren.
Und wie entscheidest du, wer umgebracht wird?
Ja, in diesem Mord im Rinnental, das ist bei uns oben auf der Schwäbischen Alb, das ist ein wahres Sonnenparadies, Urlaubsparadies, gibt es 2 Klimastationen und da ich in so einem Lauftreff bin, laufen wir da häufiger drumrum oder dran vorbei und irgendwann beim Laufen habe ich gedacht, ach, da könnte ich eigentlich mal einen drin umbringen. Und dann entsteht so eine Idee und wie kannst du das jetzt miteinander verquicken und dann muss es aber auch ganz realistisch werden. Aus den ersten Gedanken wird es dann, Mensch, wie groß ist diese Station jetzt auch? Dann gehe ich genau hin, 8x8 Meter, wie ist die Eingangstür, sodass ich das 100%ig im Kopf habe und dann kann ich anfangen zu schreiben und dann kommen viele, viele Komponenten zusammen, dass man Landschaftsbeschreibungen mit reinnimmt, so Charaktere, die sind häufig nicht frei erfunden, sondern rühren aus der Beobachtung von Menschen her. Ich kann fast nichts machen, ohne dass ich immer beobachte, genau angucke, ob das beim Einkaufen ist, wie bewegt sich da jemand, wie kauft so ein älteres Ehepaar ein, wie fahren die mit dem Auto dahin, was holen die, wie sind Wanderer unterwegs. Ich habe wie so eine Art fotografisches Gedächtnis, was ich nicht behalten kann, fotografiere ich und schreibe dann hinterher anhand der Fotos.
Was unterscheidet deine beiden Kommissare voneinander?
Ja, der Robert Becker ist, würde ich mal einfach sagen, so ein typischer Schwabe. Und meine Kommissarin, die Marion Schmidt, die habe ich jetzt mal aus Westfalen ankommen lassen, weil da kann ich dann meine westfälische Art noch rüberbringen. Und ich lebe ja jetzt lange schon hier im Schwabenland. Das ist auch zu meiner Heimat geworden. Und deswegen kann ich das manchmal so schön mit die beiden miteinander spielen lassen, das Schwäbische und das Westfälische. Die Marion ist, Schmidt ist eigentlich eine sehr optimistisch reinblickende Frau, die aber auch ihre Mitarbeiter immer wieder mal lobt, was man im Schwabenland ja nicht unbedingt so machen darf. Und so kann ich die beiden Wesensarten manchmal so richtig schön zusammenbringen, ja. Die eine, die Marion Schmidt, liebt zum Beispiel die Schwäbische Alb über alles und der Robert Becker hasst es, besonders im Winter, weil es, wie die Reutlinger häufig sagen, es so saukalt sein soll da oben, es aber gar nicht ist.
In deinem Buch wird auch das Klischee aufgegriffen, dass die Elbler ein bisschen dümmer sein sollen als die Reutlinger. Hast du das auch so erlebt?
Nein, das habe ich so nicht erlebt, aber die Reutlinger meinen das immer. Dass man da oben einfach so, dass eher so bäuerlich ist. Und ich habe Engstingen und die Alb erlebe sie vollkommen anders. Wahnsinnig hilfsbereit, sehr entgegenkommend. Und wenn man sich einfach integriert hat, mitmacht in so dörflichen Strukturen, dann ist man auch einer von da. Und ich wohne jetzt seit 1993 auf der Alb. Ich habe noch nicht eine einzige Sekunde bereut. Das ist bei mir einfach zur Heimat geworden. Ja, also ich kann dieses Klischee, was andere davon haben, überhaupt nicht teilen.
Sprichst du Schwäbisch?
Außer Hanoi und Hawar kriege ich es nicht hin. Ich bin ja froh, dass ich es verstehe. Nein, Schwäbisch spreche ich nicht. Aber in einem Roman sind mehrere schwäbische Dialoge drin. Richtig breitestes Schwäbisch. Also bei mir, ich hätte das nicht hingekriegt. Aber ich bin unheimlich gut vernetzt. Und als ich bei der Verlegerin am Schreibtisch saß oder im Büro saß und sie sagte, Herr Sowo, da sollten wir ein paar schwäbische Gespräche und Dialoge drin haben. Da schoss mir durch den Kopf, okay, machen wir, ist kein Problem. Wen kenne ich da? Kenne ich. Okay, ist erledigt, machen wir. Und so schreibe ich das schon in Hochdeutsch, wo ich dann aber denke, das wäre jetzt gut, es ins Schwäbische zu übersetzen. Dann bediene ich mich wieder einer meiner Orthopäden-Mitspielerin, der Tanja Schubert, die das so hervorragend kann und die das so gerne macht. Und dann schreibe ich ihr und sage, Tanja, kannst du mir das mal in Schwäbisch übersetzen? Und so ist das Schwäbische damit drin. Aber ich selber sprechen tue es nicht. Ich habe es einmal gemacht, als ich auf einer Fasnetz-Veranstaltung beim Bürgerball in Engstingen mitgemacht habe. Aber für die zwei Sätze habe ich wahnsinnig viel üben müssen. Also das Westfälische, das kriege ich so raus, das Schwäbische hört sich wahrscheinlich blöd an.
Gibt es jemanden, der deine Bücher korrigiert?
Ja, es fängt an, meine beiden Töchter. Momentan bin ich beim zweiten Krimi, der ist auch schon fertig geschrieben. Und dann geht es zuerst zu meiner jüngeren Tochter, zur Chantal, nach München. Und die geht dann einfach noch mal drüber und sagt, ah, Papa, das hast gut geschrieben, das gefällt mir gut. Bringt dann, wenn es sich um Jugendliche handelt, auch diesen jugendlichen Slang noch mal rein. Und ja, wenn ich dann genau wissen will, woran stirbt so einer, dann kann sie mir die Todesursache genau sagen und wo die Kugel reingeht, wo sie rauskommt, weil sie studiert Medizin. Von daher habe ich den großen medizinischen Hintergrund. Das baue ich dann wieder ein und schick's dann meiner älteren Tochter und die guckt dann nochmal nach anderen Dingen, dann kriege ich das auch wieder und so durchläuft so ein Roman mehrere Phasen, bevor es dann an den Verlag geht, ja. Wo dann nochmal ein Lektor drüber geht.
Und es wurde bekannt, dass du die Fakten so genau geschildert hast, dass dein Informant von der Polizei sogar richtig Ärger bekam.
Nein, Ärger hat er jetzt nicht bekommen. Aber es sind, ja, die kriminalistischen Hintergründe, die sind sehr genau beschrieben. Ich fantasiere mir das jetzt nicht aus dem Kopf heraus, sondern fragt dann auch nach, wie wird so eine Spurensicherung gemacht? Wie könnt ihr Spuren im Schnee festhalten? Wie recherchiert man, aus was für einer Waffe das geschossen worden ist? Wie läuft das mit so einer Obduktion? Wenn der im Rinnental ermordet wird, wo kommt der hin? Kann der einfach nachts dann in die Pathologie gebracht werden? Nein, der muss erstmal in Undingen aufbewahrt werden, bevor dann der Staatsanwalt die Freigabe ergibt und so etwas. Ja. Also das ist sehr genau recherchiert oder in dem Rinnental geht es auch um den Fall von Drogenhandel. Das war bei uns in Engstingen auf der Heid vor ein paar Jahren, ist ein riesen Ring zerschlagen worden. Da gucke ich natürlich im Netz nach, wer war das, wie alt waren die, wie viel Rauschgift ist da gehandelt worden. Und dann nehme ich solche Sachen einfach auch genau aus dem Netz raus. Ja. Aber kommt keine Polizei interner oder sowas, was da verboten wäre, das kommt nicht rein. Ja. Aber ich versuche, die Hintergründe ja, so realistisch darzustellen, wie es eben machbar ist. Ja, und lasse das dann auch nochmal gegenchecken.
Hat sich schon jemand beschwert aus Engstingen bei dir, dass er in deinem Buch als Mafia-Boss sozusagen auftritt?
Nee, ist eher das Gegenteil der Fall. Mein Wetterfrosch, der Roland Hummel, hat gesagt, er wäre ganz enttäuscht gewesen, dass er nicht dringend vorgekommen wäre, sondern dass ich ihn in Urlaub geschickt hätte. Daraufhin habe ich ihn kurz, bevor es an Verlag gegeben habe, habe ich ihn nochmal wieder reingenommen. Also nein, hat sich noch niemand beschwert. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Die meisten sagen, auch ich finde das toll, wie du das schreibst. Ich sehe es auf einmal vor mir, weil ich gehe dann auch die Wege genau ab. Und die sagen dann, wenn ich jetzt da nach Kleinengstingen laufe, dann sehe ich das auf einmal mit komplett anderen Augen. Oder ich kenne alle Orte. Und deswegen sind sie ganz, ganz begeistert davon, weil von den Beschreibungen ist auch nichts aus der Luft gegriffen. Ich kombiniere das dann nur manchmal mit meiner Fantasie, sodass dann sehr viel auch drin zu lachen gibt und manchmal treibe ich es dann ein bisschen auf die Spitze.
Das heißt, du magst die Schwäbische Alb. Magst du deine Figuren auch?
Ja, ich mag jede einzelne Figur sogar. Zur ersten Frage, ob ich die Schwäbische Alb mag, das für jeden Elbler, der das jetzt hört, ich mag sie und ich bin komplett verliebt in die Schwäbische Alb und ich mache überall Werbung dafür. Meine Figuren, wenn ich jetzt schreibe, dann bin ich in dem Moment, bin ich auch die Figur. Ja, ich bin einmal der Robert Becker, ich bin dann aber auch die Marion Schmidt. Ich versuche das dann ähnlich wie bei meiner Theaterspielerei, mich in die Rolle reinzuversetzen. Manchmal spiele ich auch so ein Gespräch für mich, um in den Sprachduktus reinzukommen. Ich achte auf die Handhaltung bei mir, deswegen spiele ich das manche Szenen theatermäßig, gucke, wie mache ich das, was passiert mit meinen Händen, wie gucke ich den anderen an, wie gehe ich durch den Raum und so etwas. Im zweiten Roman ist der Held des Romans so ein Jugendlicher, den habe ich jetzt beim VfL Fullingen Handball spielen lassen, weil ich selber begeisterter Handballer gewesen bin, das immer noch gucke und dann konnte ich einfach zumindest im Buch nochmal Handball spielen und mich in die Rolle der Zuschauer reinversetzen, dass ich in der Abhalle in Pullingen sitze oder unten auf dem Handballspielfeld 2 Sekunden vor Schluss das Siegtor schieße und die Meisterschaft erringe und ich habe alle Bewegungen noch drauf. Ja.
Deine Begabung fürs Theater, macht die deine Lesungen anders als die anderer Autoren?
Ja, ich denke schon, weil ich sitze nie bei einer Lesung und lese aus dem Buch vor, sondern ich spiele das theatermäßig. Ich kenne es ja fast auswendig und insofern ist es ganz viel mit Bewegung. Ich beziehe das Publikum mit ein, ich habe Requisiten dabei, wenn zum Beispiel der Mord passiert. Da kommt der Mörder mit so einer schwarzen Sturmhaube, dann habe ich bei der Lesung auch diese schwarze Sturmhaube in dem Moment auf. Und wenn ich dann einen ermorde, das mache ich dann nicht mit Buch, sondern wenn da jetzt so ein Ehepaar in der ersten Reihe sitzt, dann frage ich die Frau mal, ob ich ihren Mann jetzt mal eben ermorden darf oder ob der vielleicht Herztabletten nimmt, sonst würde ich sie nehmen. Ja, nein, es ist viel, viel mehr gespielt und ich versuche, die Leute mit einzubeziehen, das ist das eine, weil die Konzentration von Menschen ist nicht so, dass man über eine lange Zeit irgendjemandem zuhören kann, sondern ich muss den Kopf erreichen, ich muss die Seele erreichen, ich muss was für die Ohren haben, also Musik, und ich muss mit Gestik und Mimik spielen, sodass den Leuten vielleicht, dass sie mal nasse Hände kriegen oder sie anfangen zu schwitzen oder sie friert. Und das versuche ich alles mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, rüberzubringen. Das ist das eine, wenn ich irgendwo in einem Saal lese. Das Zweite, ich versuche es immer mit Musik zu machen. Ich selber kann nicht musizieren, bin absolut unmusikalisch, aber ich kenne viele, die musizieren und die hole ich mir dann ran dazu. Das Zweite, was sehr gut eingeschlagen hat, ist eine kombinierte Klima-Krimi-Wanderung. Jetzt genau bei dem ersten Buch, Mord im Rinnental, dass ich mit dem Wetterexperten Roland Hummel seinen Klimaweg ablaufe und wir an den Stellen, in denen da mein Roman spielt, dann da auch entsprechend lese und agiere. Und so kombinieren wir das miteinander und dann marschieren wir, je nachdem wie viel dabei sind. Jetzt haben wir es 2 Wochenenden mal hintereinander gemacht bei herrlichstem Sonnenschein. Das waren 5,5 Stunden, ganz gemütliche Wanderung. Einen Rucksack auf mit gekühltem Sekt, was zu essen dabei, das unterwegs dann gegessen und getrunken wird und das eine absolut entspannte Atmosphäre ist. Ja. Und so versuche ich mir immer wieder was Neues einfallen zu lassen. Es ist selten so, dass 2 Sachen hintereinander gleich aussehen. Also ich bin ständig dabei, das auch zu verbessern, auszubauen. Und so kommt dann Theaterspielen, Lesen, Schreiben, ja, meine Freude, mit Publikum was zu machen, kommt dann alles zusammen.
Martin Sowa ist bei uns. Er hat ein Krimi geschrieben, der Titel ist Mord im Rinnental und jetzt möchte er uns eine Szene vorlesen und zu dem Buch ein bisschen was erzählen.
Ja, ich möchte die Ausgangsszene praktisch schildern oder vorlesen, wo es um den Mord oben auf der Schwäbischen Alb bei Sonnenbühl in diesem herrlichen Rinnental geht. Am hinteren Ende, dort wo die Tiere gerade noch zwischen den Tannen verschwunden waren, betrat nun eine in winterliche Kleidung gehüllte männliche Gestalt die Lichtung. Die dicken Fellschuhe, die wärmenden Hosen, der Parker und die Wintermütze, die über beide Ohren gezogen war, verrieten, dass Helmut Eberle bestens mit den nun immer kälter werdenden Temperaturen auf der Alp vertraut war. Mit weit ausgereifenden Schritten marschierte er auf dem plattgewalzten Schneebelag des Wanderweges Richtung Alpsonne. Nach einer kurzen Einkehr machte er sich wieder auf in die Schneelandschaft und er schien sich wirklich gut auszukennen. Bisweilen blieb er stehen, steckte ein kleines Messgerät in den Schnee und markierte sich die so ermittelten Werte in sein Smartphone. Dann wieder untersuchte er die unter der Schneedecke verborgenen Tannennadeln und schob etwas von der weißen Masse an die Seite, um sich anschließend die frisch gewonnenen Erkenntnisse ebenfalls genau aufzuschreiben. So voranschreitend hatte der Naturforscher Helmut Eberle alsbald in der Abenddämmerung eine der 2 Klimastationen im Rinnental erreicht. Helmut Eberle war so vertieft in seiner Arbeit und Gedanken, dass er gar nicht hörte, wie die Maschendrahttür der Klimastation hinter ihm leicht geöffnet wurde und eine Person in das Innere der Station trat. Erst als er ein leises Knirschen im Schnee vernahm, drehte er sich um und sah sich einer Person gegenüber, die sich eine schwarze Sturmhaube über den Kopf gezogen hatte. Aus den engen Augenschlitzen fixierten ihn 2 magische Blicke. »Hey, Rainer, bist du das?« Helmut Eberle vermutete, dass Rainer Kunold, der Besitzer der Station, noch einmal zurückgekommen war. »Hast du was vergessen?« Keine Antwort. »Also dann bitte verlassen Sie die Station. Haben Sie nicht das Schild da draußen gelesen? Betreten strengstens verboten. Ich darf Sie also bitten.« Helmut Eberle wies mit seiner Rechten auf die offenstehende Tür, als sein Gegenüber zu einer Frage anhob. »Ach, entschuldigen Sie bitte, ich bin fremd hier und habe mich verlaufen. Könnten Sie mir bitte den Weg zum unteren Parkplatz in der Bärenhöhle erklären? Wissen Sie, ich möchte nicht hier in der Saukälte die Nacht verbringen und womöglich erfrieren, um dann morgen früh als vereiste Leiche hier gefunden zu werden. Der in der Luft gefrierende Atem des Fremdlings stand wie eine weiße Dunstglocke vor dem Mund des Fragenden, der ebenfalls durch einen leichten Schlitz in der Sturmhaube schemenhaft zu sehen war. Helmut Eberle kam ein paar Schritte auf die fragende Person zu. »Sehen Sie da vorne, an der anderen Klimastation, da geht ein Weg in den Wald hinein. Gehen Sie den hinauf und nach circa 500 Meter können Sie rechts abbiegen und dann geht's immer geradeaus, circa einen Kilometer, dann laufen Sie direkt unten auf den Parkplatz zu, da müsste Ihr Auto stehen. Aber jetzt darf ich Sie bitten, ich habe auch noch zu arbeiten.« Mit diesen Worten deutete er auf die Tür und schob den Fragenden gleich Richtung Ausgang, um sich dann sofort wieder seinen Arbeiten zu widmen. Mensch, komisch. Irgendwie kam ihm diese Stimme doch bekannt vor. Aber unter der Sturmhaube war sie natürlich nicht so genau zu vernehmen. Aber er kannte auch zu viele Leute hier oben in der Umgebung. Er kam ja selbst aus Engstingen. Gefangen in seinen Beobachtungen sah und hörte er nicht, wie der gerade Fortgeschickte hinter ihn trat und ihm mit immenser Wucht zweimal von hinten in den Rücken stach. Er drehte sich um, zuckte zusammen, wollte den Angreifer abwehren. Seine Hände versuchten, den Hals des Gegenübers zu erreichen. Vergeblich. Sie stießen ins Leere und machten den Anschein abgerissener Zweige eines Baumes im Sturm. Mit weit aufgerissenem Mund und großen Augen blickte er durch die Sehschlitze der Sturmhaube in die hasserfüllten Augen seines Gegenübers, als ein dritter Stoß ihn in die Brust traf. Voller Aggression drehte der Vermummte die Tatwaffe beim Herausziehen noch in der todbringenden Wunde. »Du machst uns hier nicht alles kaputt«, war der letzte Satz, den Helmut Eberle in seinem Leben noch vernahm. Dann stürzte er in den Schnee und seine vom Tod gekennzeichneten Augen konnten nicht mehr sehen, wie sich zwei schwarze Raben von ihren 20 Meter weit entfernt stehenden Wipfeln in die Luft schwangen, um dann auf einer schneebedeckten Tanne zu verschwinden. In pulsierenden Schwallstößen schoss ihm das Blut aus dem Mund und ein roter, blubbernder Blasenschaumteppich quoll zwischen seinen Lippen hervor und lief über seine linke Wange. Totenstille hatte sich über die gesamte Landschaft gelegt.
Er beschreibt einen Mord an der Klimastation in Engstingen. Warum gibt es in Engstingen überhaupt eine Klimastation?
Es gibt davon sogar zwei, die im Rinnental liegen, weil oben im Rinnental auf der Alb haben wir so etwas wie ein Wüstenklima. Das heißt, die Temperaturunterschiede können ganz enorm schwanken, über 30 Grad an so einem Tag sein. Wenn es dann, also hauptsächlich jetzt im Winter, wir haben oben in Sonnenbühl über 200 Sonnentage pro Jahr und es kann dann im Winter durchaus mal 27, 28 Grad plus sein, wenn die Sonne ungefiltert praktisch von oben runterkommt und dann tummeln sich da oben Hunderte von Skifahrern. Wenn es dann aber so ein klarer Himmel ist, dann weicht die Luft, kann ungehindert abends nach oben weg und dann wird es nachts bitter, bitter kalt. Deswegen ist es eigentlich so ein Klima, wie wir es in der Wüste haben. Und von dort oben werden dann auch die Wetterdaten, wenn man mal sich Tagesschau oder Heute-Journal anguckt, dahin auch häufig gesendet. Wenn unten der kleine Streifen durchläuft, dann heißt es, und vom Kältepol Deutschlands haben wir heute Nacht in Sonnenbühl 22 oder 25 Grad minus. Und dann denkt jeder in Deutschland, da fahre ich nicht hin, da ist mir viel zu kalt. Ja, dabei ist es tagsüber einfach richtig wunderbar warm, heiß und sehr viele Leute kommen da hoch. Manche scheuen es aber, weil sie immer denken, auf der Alp ist ein Kittel kälter. Aber wenn die Sonne scheint, kommen sie dann doch. Ja.
Ein fiktiver Mord wird die Leute bestimmt auf die Alp locken. Also was erlebt denn dein Kommissars-Duo während der Ermittlungen?
Ja, der Robert Becker macht so eine kleine Wandlung durch. Da, als der Mord geschieht, ist es da oben in der Nacht minus 23 Grad. Und er ist von seinem Chef so hochgejagt worden, dass er seine Winterstiefel vergessen hat. Und jetzt läuft ihm der Schnee in die Schuhe rein. Er flucht wie wild und will eigentlich nur wieder nach Hause zurück, an Kachelofen und an seinen Rotwein. Aber es dauert einfach. Ja, was machen die beiden durch? Sie meinen schon, sie hätten fast den Mörder dann passiert, aber ein zweiter Mord in Stuttgart. Und dann werden auf einmal Verbindungen zwischen Drogenhandel, Autohehlerei deutlich, sodass das Reutlinger Kommissarsduo auch mit den Stuttgarter Kollegen zusammenarbeiten muss. Und so versuche ich dann auch die Landeshauptstadt Stuttgart mit der Schwäbischen Alb entsprechend zu verbinden und daraus ja so ein Gesamtkunstwerk zu machen. Das Ganze endet dann letztendlich auch mit einer wilden Verfolgungsjagd mit dem Auto am Bahnhof in Stuttgart, wo man so ein bisschen klamaukmäßig auch die einzelnen Pannen bei der Bahn noch mal raufnehmen kann, ja, weil der Mörder dann letztendlich durch so eine Panne gefasst wird.
Wo werden die Drogen auf der Alp gefunden? Gibt es diesen Ort tatsächlich?
Ja, ich kann so viel verraten, dass Helmut Eberle selber drogenabhängig ist und um Geld zu beschaffen für seine Drogen, begibt er sich auch in diese Autohehlerei rein, und hinter dieser ja so makellosen Fassade verbirgt sich eigentlich etwas ganz anderes noch. Nach außen immer so top dastehen, aber innerlich eigentlich etwas ganz anderes darstellen. Und natürlich bin ich auf die Drogen gekommen, war vor ein paar Jahren, wurde auf der Haid einer der größten Drogenhändlerringe in Baden-Württemberg ausgehoben. Das ist ein tatsächlicher Fall so gewesen. Und man hat da, glaube ich, über 100 Kilogramm Rauschgift dingfest gemacht und hat eine ganze Familienbande von Kolumbianern haftiert dabei. Das war einer der größten Fälle. Und so, den habe ich auch wieder aufgegriffen, und so kommen dann so einzelne Ideen. Mir kommen Ideen ganz häufig in der Bewegung, beim Laufen. Dann laufe ich da irgendwo her und dann denke ich, da war doch jetzt irgendwo was. Da ist doch das mal gewesen, da ist das gewesen. Es ist die Biogasanlage auf der Haid übergelaufen. Und ja, das könntest du jetzt auch noch gleich mit reinbringen. Und so entsteht das praktisch, und es gibt dann so ein Gesamtwerk immer. Ja.
Und die Haupthandlungsorte in deinem Krimi, sind die in Engstingen?
Es sind viele in Engstingen, aber auch in Reutlingen und Stuttgart. Und dazu mache ich es dann so, dass ich an diese Orte immer hinfahre, mir genau angucke, was gibt es da. Es ist eine Szene im Café beschrieben, wo ich bin eigentlich nicht so ein großer Kaffeegänger, aber habe gedacht, komm, jetzt trinkst du mal eben eine Tasse Kaffee, es dauert ein bisschen, bis der Bus fährt. Und dann sehe ich da zwei Damen hinter mir, die wahrscheinlich gerade vom Friseur kamen und sich eine Dauerwelle hatten machen lassen, und höre dann den Gesprächen zu. Und das greife ich dann auch wieder irgendwo auf und versuche es so realistisch reinzubringen, wie ich das so erlebt habe. Nur baue ich dann diese Fantasie-Krimi-Geschichte da drumherum. Oder in Reutlingen im Bürgerpark setze ich mich auf eine Bank und beobachte genau, was da passiert. Ich gucke mir genau an, wie Ampelschaltungen funktionieren. Kann das so hintereinander gehen? So dass ein Leser die einzelnen Orte ja sehr genau wiedererkennen wird. Und wenn er den Roman gelesen hat und geht da durch, dann sagt er, ja, das passiert ja hier, ist das passiert. Genau so sieht das aus. Da ist das Schild, da ist die Bäckerei, da ist das. Da stimmen die drei Stufen zum Polizeipräsidium. Das ist sehr, sehr genau. Ja.
Im Polizeipräsidium Reutlingen meinst du jetzt die drei Stufen?
Ja, da habe ich für den zweiten Roman, habe mich einfach mal vor das Polizeipräsidium gesetzt und habe gesagt, so, wie ist denn das hier überhaupt aufgebaut? Wie viele Stufen gibt es da? Wie ist die Tür? Wo ist der Parkplatz? Also das ist sehr genau.
In deinem zweiten Roman geht es um das Thema Klima. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, das Thema Klimawandel interessiert mich persönlich auch sehr. Ich bin, oder ganz Familie ist sehr umweltbewusst. Wir versuchen einfach sehr klimaschonend zu leben. Und als dann in Reutlingen Fridays for Future gegründet wurde, habe ich gedacht, ich könnte doch eigentlich auch mal um diese Thematik herum etwas schreiben. Und bin dann zu einer der ersten Demos gegangen, die in Reutlingen stattgefunden haben. War sehr früh da, als die Schüler kamen, um das aufzubauen, habe das beobachtet. Wie agieren sie? Was sind das für Jugendliche? Sind das so, wie manche Erwachsene dann sagen, einfach nur heillose Spinner, die lieber in eine Schule gehen sollten? Oder was sind das für Leute? Und bin die Demo mitgelaufen, mittendrin, um zu gucken, was passiert jetzt hier, wie reagieren die Passanten darauf. Dann habe ich mit den drei Köpfen von dieser Fridays for Future Reutlingen gesprochen. Wir haben uns bestimmt 2,5 Stunden unterhalten, sodass ich deren Motive weiß, der weiß, was treibt sie an, wie sieht der Alltag aus. Und habe versucht, daraus jetzt so einen Roman zu entwickeln, der natürlich dann auch wieder entsprechende Gegner hat, die so aus der Industrie kommen und die sagen, oh, uns geht alles kaputt hier und wo sich Ganze so ein bisschen dran hochschaukelt.
In dem Roman Klimatod wird ein Teenager ermordet. Gab es darüber Kontroversen oder könnte es sein, dass du sogar jemanden zum Nachahmen motivierst?
Das glaube ich jetzt nicht. Und er ist ja auch noch nicht erschienen. Ich hoffe, dass man mir den Mord so lässt, weil ich bin ja selber ein ganz friedfertiger Mensch, aber das kann ich mir nun beim besten Willen nicht vorstellen. Und das wäre auch das allerletzte, was ich wollte, dass irgendjemand so etwas nachmachte.
Also dein Verlag bestimmt auch, was im Buch erscheinen darf und was nicht. Inwieweit hast du da deine Freiheiten?
Nein. Die Verlegerin, die Frau Lehari, sagt natürlich auch, was man da vielleicht noch machen könnte. Der Lektor gibt auch noch mal Tipps dazu. Aber wie jetzt bei dem ersten Krimi-Mord im Rinnental, es ist und bleibt meine Geschichte, die ich mir so ausgedacht habe. Und wenn ich die Reaktionen jetzt auf den ersten Krimi einfach höre, was ich da von Lesern mitbekomme, die sind ganz begeistert von der Handlung, fragen mich allerdings auch immer, wie ich auf solche Ideen komme und ob ich wirklich so eine brutale Socke bin. Bin ich aber gar nicht. Ich habe nur sehr viel Fantasie.
Wie verlief dein Weg zu dem Verlag? Warum ausgerechnet Oertel und Spörer?
Ja, das hat ein bisschen damit zu tun. Es hat im Reutlinger Generalanzeiger einmal ein größerer Artikel über den Julian Letsche gestanden. Der ist auch ein regionaler Krimi-Autor und der hat geschrieben Tatort Liechtenstein. Da habe ich gesagt, jetzt kaufe ich mir das Buch mal und lese mal, ob ich das auch kann. Komme ich da dran vom Sprachstil, vom Handlung, kann ich das? Habe das gelesen, habe gedacht, das kann ich auch. Und jetzt versuche ich das einfach mal und habe es geschrieben. Einfach nur aus Spaß. Und dann bin ich zum Verlag gegangen und habe gesagt, ich habe hier einen Krimi geschrieben, ihr bringt so viele raus pro Jahr und wenn ihr wollt, könnt ihr das Manuskript haben. Wenn nicht, dann lassen wir es. Aber sie waren dann einfach von begeistert und haben gesagt, nee, wir machen es gerne, aber sollte dann auch nochmal ein Lektor drüber, über jedes Buch geht ein Lektor oder eine Lektorin nochmal drüber, um dann auch noch den nötigen Feinschliff zu haben.
Hat sich dein Schreibstil durch das Lektorat verändert?
Ja, es verändert sich, weil man selber danach auf einzelne Dinge viel, viel mehr achtet. Zum Beispiel, ich nehme jetzt ein Beispiel raus, ich habe mein Kommissarsduo sich auf dem Flur im Präsidium unterhalten lassen und hatte aber keine weiteren Personen dabei. Und da hat mein Lektor gesagt, da läuft doch im Hintergrund noch irgendetwas ab, da wird doch einer abgeführt, da geht einer nach Hause, da ist gerade Mittagspause, sodass da so ein Gesamtbild entsteht. Und das war so eine der prägenden Szenen für mich, dass wenn ich jetzt beim Schreiben so eine Szene habe, dann denke ich mir immer, denk an den Hintergrund, denk da hinten dran. Denn manchmal kamen dann so Fragen, ja, wie fühlt der das denn jetzt gerade? Wie geht's dem jetzt gerade? Ist dem heiß, ist dem kalt oder so etwas? So kommen dann die Gefühlsebenen da rein. Und ja, meine älteste Tochter, die achtet beim Korrigieren jetzt auch gerade darauf, mach mal die Landschaftsbeschreibung ein bisschen genauer. Und dann reicht bei mir praktisch schon ein Satz. Und wenn ich dann durch die Landschaft gehe, dann denke ich mir, oh, denk an den Melan da oben. Wie kreischt der jetzt? Wie hört sich das an? Also das sind solche Tipps, die ich unheimlich gerne aufnehme und wo ich jetzt beim zweiten dann auch wieder merke, ah, es wird noch voller, das Buch. Als ich am Anfang das erste lektorierte Manuskript gesehen habe, hätte ich es am liebsten gleich in den Ofen geschmissen, aber so viel angestrichen. Mein Lektor hat dann aber gesagt, das ist bei jedem so und ich bin dann sehr strukturiert drangegangen und das war für mich wie eine private Fortbildung, muss ich einfach sagen. Ja. Obwohl es dann noch viel Arbeit war.
Hattest du Befürchtung vom Verlag, sag ich jetzt mal ganz platt, finanziell über den Tisch gezogen zu werden?
Nö, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Die Zusammenarbeit mit dem Verlag läuft hervorragend. Sie haben das Manuskript so genommen. Ich habe auch nichts im Vorhinein bezahlen müssen dafür. Und also da würde ich jetzt komplette Veto einlegen. Ich komme hervorragend mit der Frau Weiler und der Frau Lehari aus. Auch wenn ich Lesungen mache, dann rufe ich kurz an. Ich sage, ich brauche so und so viel Plakate, ich brauche so und so viel Flyer. Also das ist eine sehr tolle partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Okay, und zum Schluss bekommen wir noch mal eine Kostprobe von dir. Eine improvisierte Szene aus dem Reutlinger Krankenhaus.
So improvisiert ist sie nicht. Sie hat sich tatsächlich so abgespielt, nur dass ich den VfB Stuttgart gegen den Borussia Dortmund ausgetauscht habe. Also, das Kommissarsduo Robert Becker und Marion Schmidt fahren zum Krankenhaus in Reutlingen, zu den Steinenberg-Kliniken, um dort in der Pathologie Erkundigungen einzuholen. Sie fuhren die Hauptauffahrt zum Haupteingang hoch. Becker erkannte sofort, dass der Behindertenparkplatz und die zwei Kurzzeitparkplätze belegt waren. Egal, sie waren im Dienst. Marion Schmidt öffnete das Handschuhfach und holte das Hinweisschild mit der Aufschrift »Polizei im Einsatz« hervor. Vorsichtig platzierte sie es vor sich auf der Innenseite der Windschutzscheibe. Becker parkte den Mercedes vor den drei anderen, bereits vor ihnen stehenden Autos. Die weißen Verbände und Gipsmaschetten an den oberen und unteren Gliedmaßen der kommenden und gehenden dominierten das Bild des Eingangsbereiches. Gerade als Marion die Wagentür öffnete, näherte sich von hinten eine männliche Person, Ende 50, Anfang 60. Gekleidet in einen schmutzigen blau-weißen Trainingsanzug, auf dem vorne links auf der Brust ein Schalke 04-Emblem Marion ins Auge sprang. Das Kleidungsstück hatte wahrlich schon bessere Tage erlebt. Der Vorbeischleichende hatte sein wollenes Kleidungsstück wahrscheinlich gewohnheitsmäßig übergezogen wie in all den vergangenen Jahren. Die Trommel einer Waschmaschine hatte dieses Etwas vermutlich im letzten Jahrhundert zuletzt gesehen. Mit der rechten schob er einen Infusionsständer neben sich her, während er mit seiner linken in stetiger Regelmäßigkeit eine Zigarette zwischen seine braun-gelben Zähne führte und wie ein um den letzten Atemzug ringender immer wieder daran zog. Der jeweils kurz danach ausgestoßene Qualm hüllte seinen Kopf, von dem das fettige Haar in langen Strähnen herunterfiel, in eine graue Wolke, aus der seine Schalke 04-Kappe wie eine Krone herausragte. Marion stand der Mund vor Staunen offen. Sie blickte Becker an und deutete mit ihrem Kopf nach rechts. »Lass uns noch ein bisschen sitzen bleiben. So etwas bekommen wir so schnell wahrscheinlich nicht mehr zu sehen«, flüsterte sie Robert Becker zu. Von Minute zu Minute füllte sich das Rondell des Raucherbereichs. Ein Rollstuhlfahrer, der es nur schwer schaffte, seinen fahrbaren Untersatz zu bewegen, zumal die Zigarette in der Hand ihm bei der Anschiebbewegung mehr als hinderte, fuhr in den Kreis der Rauchenden. Ein Emblem von Borussia Mönchengladbach auf der Rückseite seiner Sitzfläche deutete darauf hin, dass er, wie der den Infusionsständer schiebende, wohl eher aus dem Westen der Republik stammte. Die Besatzungen von zwei Notarztwagen, die vorher noch einige Minuten vorher einen Patienten in das Innere des Spitals gefahren hatten, kamen nun in ihrer rot-weißen Bekleidung aus der Ausfahrt, griffen zu ihren Zigaretten, überholten die sich mit Krücken bewegenden und sicherten sich noch einen der letzten Sitzplätze im prall gefüllten Raucherrondell. Hier waren sie alle vereint: Patienten, Rotkreuzfahrer, Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte an Krücken, Besucher, Monteure. »Guck mal da, das ist Inklusion pur«, sagte Marion zu Robert. »Alle vereint am gemeinsamen Interesse, dem Glimmstängel. Hier werden tatsächlich keine Unterschiede gemacht.« »Stimmt, das Rauchen, Keuchen und Husten vereint sie alle.« »Besser kann man es nicht ausdrücken. Jetzt lass uns mal reingehen«, forderte er seine Kollegin auf. »Die hinter uns haben die Parkzeit auch schon mindestens 20 Minuten überschritten«, fügte er mit einem Blick in den Rückspiegel zu und deutete auf das Schild auf der rechten Seite: »Höchstparkdauer 15 Minuten.« Gerade wollte er die Fahrertür öffnen, als von hinten ein End-50er in Jeans und grauer Jacke einen Trolley hinter sich herziehend an ihrem Wagen vorbeikam. Becker schloss die Augen. »Möge dieser Kelch an mir vorübergehen, dass ich mich jemals in ein solch mausgraues Seniorensäckchen zwängen muss. Hoffentlich kam seine Frau nie auf den Gedanken, ihm jemals so etwas zu kaufen.« Der Blick auf die Vorbeischleichenden ließ allerdings Zweifel in ihm aufkommen, ob es überhaupt noch andere Jackenfarben für über 50-Jährige gab. Marion schaute ihn an und verstand, ohne dass er ein Wort gesprochen hatte. Sie machte eine leichte Bewegung nach rechts und forderte ihren Kollegen mit aufzusteigen. »Also, dann mal da durch.«
Das war Martin Sowa.